Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Nein heißt Nein. Gilt beim Sex wie auch sonst im Leben, klar. Oder? Also ist es vielleicht doch nicht so richtig klar? Hartnäckig hält sich ja auch die Auffassung, dass Nein doch Ja heißen könnte und insbesondere von Frauen vorgebracht wird, die überzeugt oder verführt werden wollen oder aber die den Partner durch gespielte Verweigerung heiß machen wollen. Der Deutsche Bundestag aber hat im Juli 2016 beschlossen, Nein heißt Nein, das gilt als Prinzip auch im Sexualstrafrecht. Der Paragraph 177 wurde neu geregelt. Schutzlücken, wird gleich erklärt, was das bedeutet, Schutzlücken sollten so geschlossen werden, neue Straftatbestände wurden dann aufgenommen. Ein großer Unterschied zur Regelung davor, Kennzeichen einer Vergewaltigung muss seither nicht mehr der Einsatz von Gewalt sein. Auch wenn das Opfer ausschließlich verbal seine Ablehnung ausgedrückt hat, ist das hinreichend. Das hat Kritik hervorgerufen. Wer soll künftig wie belegen können, dass eine sexuelle Handlung unerwünscht war? Welche Beweise können das dann noch stützen? Drängt sich hier die Rechtsprechung in unzulässiger Weise in das Schlafzimmer? Zudem, eine Reform des Sexualstrafrechts war ja schon länger in der Pipeline. Rasch umgesetzt wurde sie dann aber im Sommer 2016, weil es vorher jenes Ereignis gab, das mittlerweile zu dem Begriff Silvesternacht von Köln geronnen ist.
Dann aber ereignete sich die Silvesternacht von Köln 2015-2016, die Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein im Strafrecht und die Neueinführung des Straftatbestandes der sexuellen Belästigung. Die Reform des Sexualstrafrechts aus dem Jahre 2016 war von derartigen Kommentaren begleitet. Hysterie, Moralismus und durchaus auch Lustfeindlichkeit. Der Gegenwille war Mindestvoraussetzung für die Strafbarkeit. Hinzu mussten noch andere Merkmale kommen, um die Strafbarkeit zu begründen. Eine sexuelle Nötigung, Vergewaltigung war nur strafbar, wenn die sexuellen Handlungen durch Gewalt oder mit Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben erzwungen wurden. Recht und Moral? Handelt es sich um moralisierendes Recht oder nicht?
Recht und Moral, dürfen diese beiden Kategorien vermischt werden, also staatlicherseits? Um diese Frage geht es in dem Vortrag der Juristin Dr. Anja Schmidt. Schmidt hat Rechtswissenschaften studiert. Nach ihrer Promotion unter dem Titel Strafe und Versöhnung hat sie an der Humboldt-Universität in Berlin gearbeitet. Seit 2017 nun leitet sie das Projekt Pornografie und sexuelle Selbstbestimmung am Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Dort hat sie am 23. Januar 2018 ihren Vortrag gehalten unter dem Titel Ist die Reform des Sexualstrafrechts Moralpolitik? Und darin schildert sie die Entwicklung hin zur neuen Regelung. Und sie stellt die Frage, welche Rolle die Empörung über die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht dabei gespielt haben.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ich möchte mich in dem Vortrag mit der Frage auseinandersetzen, ob die Reform des Sexualstrafrechts Moralpolitik ist oder war. Mit dieser Fragestellung greife ich ein ganz typisches Argumentationsmuster auf, das häufig bei Debatten über sexualisierte Gewalt auftaucht. Und zwar, dass denjenigen, die sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt als unzulässigen Übergriff in die sexuelle Selbstbestimmung thematisieren, häufig Hysterie, Moralismus und durchaus auch Lustfeindlichkeit vorgeworfen wird. Ein Beispiel dafür ist aus meiner Sicht, also ein jüngeres Beispiel, der offene Brief von 100 französischen prominenten Frauen, der in der Zeitschrift Le Monde veröffentlicht wurde, als Reaktion auf die MeToo-Debatte. In diesem Brief oder in diesem Artikelbeitrag heißt es, dass das ständige Anprangern der Methoden oder das Denunzieren der Männer letztlich zu einem Puritanismus führe und Moralaposteln oder religiösen Extremisten in die Hände spiele. Dann seien nämlich sexuelle Anspielungen, der Griff ans Knie oder das Erhaschen eines Kusses nicht mehr möglich. Auch die Reform des Sexualstrafrechts aus dem Jahre 2016 war von derartigen Kommentaren begleitet. Zum Beispiel hat der vormalige Richter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer in seiner ersten Kommentierung zur Reform geschrieben, dass diese Reform auf politisch korrekter Schutzhysterie beruhe. Die Rechtswissenschaftlerin Monika Frommel hat die Kampagne, die auf Schutzlücken im damals bestehenden oder im vormalig bestehenden Sexualstrafrecht hingewiesen hat, als ein klassisch inszeniertes Moralunternehmen bezeichnet. Dem steht gegenüber, dass zwei Kerninhalte der Reform einstimmig im Bundestag verabschiedet worden sind. Und zwar die Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein im Strafrecht und die Neueinführung des Straftatbestandes der sexuellen Belästigung. Diese einhellige Zustimmung der Abgeordneten könnte ja dafür sprechen, dass es sich um eine breit konzentrierte, vernünftige Regelung handelt. Allerdings muss man auch sagen, dass diese breite Zustimmung in Gesellschaft und Politik zu dieser Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein im Strafrecht und zur Strafbarkeit der sexuellen Belästigung erst aufgrund der Ereignisse in der Silvesternacht von Köln 2015-2016 zustande gekommen ist. Vermutlich wissen Sie alle, worum es geht. Ich erinnere noch mal kurz daran, in der öffentlichen Wahrnehmung war in Köln das Folgende passiert, dass es massenhafte sexualisierte Übergriffe von Flüchtlingen auf deutsche Frauen gab. Wobei, also wie gesagt, das war die öffentliche Wahrnehmung, die dann zu moralischer Empörung führte. Dabei wurde zum ersten Mal bewusst, dass das Sexualstrafrecht eine Erheblichkeitsschwelle hat, dass sexuelle Belästigungen also überhaupt nicht strafbar sind. Die Frage, ob es sich bei der Reform des Sexualstrafrechts also um eine auf bloßer moralischer Empörung beruhende, unsachgemäße Gesetzgebung handelt, ist also durchaus berechtigt. Ich möchte mich der Antwort auf diese Frage in dreierlei Hinsicht nähern. Zum einen möchte ich die Frage stellen, inwiefern der Rechtsetzungsprozess, der letztendlich zur Reform des Sexualstrafrechts führte, ein moralpolitischer Rechtsetzungsprozess war und was das eigentlich genau bedeutet, wenn Rechtspolitik moralisch geframed wird. Dann möchte ich danach fragen, inwieweit die Reform oder die Inhalte, die Regulierung der Reform des Sexualstrafrechts unzulässig moralisieren. Recht und Moral, das Problem, was wir aus der Rechtsphilosophie kennen. Und zuletzt möchte ich danach fragen, ob Skandalisierungen ein legitimer Motor von Rechtspolitik sein können und wann sie legitim sind und wann nicht. Bevor ich auf diese drei Ebenen eingehe, sage ich noch mal kurz was zur Reform des Sexualstrafrechts, damit wir einfach uns noch mal gemeinsam darüber vergewissern können, was hier eigentlich geregelt worden ist. Okay, zur Reform des Sexualstrafrechts. Das 50. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, wurde am 7. Juni 2016 im Bundestag beschlossen und ist seit dem 10. November 2016 in Kraft. Wie ich schon gesagt hatte, hat dieses Gesetz zum ersten Mal den Grundsatz Nein heißt Nein im Sexualstrafrecht verankert. Das heißt, davor hat es nicht ausgereicht, dass jemand gesagt hat, nein, ich will keine sexuelle Handlung. Davor hat eben die Äußerung des erkennbaren Gegenwillens nicht ausgereicht, um die Strafbarkeit desjenigen zu begründen, der gegen diesen geäußerten Willen oder gegen diesen erkennbaren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen hat. Der Gegenwille war Mindestvoraussetzung für die Strafbarkeit. Hinzu mussten noch andere Merkmale kommen, um die Strafbarkeit zu begründen. Eine sexuelle Nötigung, Vergewaltigung war nur strafbar, wenn die sexuellen Handlungen durch Gewalt oder mit Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben erzwungen wurden oder unter der Ausnutzung einer schutzlosen Lage vorgenommen worden sind. Das heißt, ein sexuell übergriffiges Verhalten, also ein Verhalten gegen den Willen der betroffenen Person, wurde nicht bestraft, wenn es nicht mit Gewalthandlungen erzwungen worden ist. Das waren zum Beispiel Fälle, in denen der Täter gar nicht darauf angewiesen war, Gewalt anzuwenden, weil er zuvor schon ein Klima der Gewalt geschaffen hat und das Opfer hat sich lieber gefügt, um nicht nochmal Gewalt zu provozieren. Oder das Opfer hatte Angst, dass eine Gegenwehr sinnlos ist, sodass der Täter selber gar nicht erst gewalttätig werden musste. Solche Fälle waren nicht strafbar, wenn der Täter also nicht Gewalt eingesetzt hat, um die sexuelle Handlung zu erzwingen. Es war auch nicht strafbar, wenn nicht mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben, sondern mit etwas anderem gedroht worden ist. Wenn zum Beispiel damit gedroht wurde, du verlierst deinen Arbeitsplatz oder du wirst nicht befördert, wenn du jetzt nicht mitmachst. Außerdem wurde das Tatbestandsmerkmal der schutzlosen Lage sehr eng ausgelegt. Wenn sich das Opfer der sexuellen Übergriffe nur subjektiv in einer schutzlosen Lage oder sozusagen in der Auslegung der Rechtsprechung nur subjektiv in einer schutzlosen Lage befunden hat, zum Beispiel, weil die nebenan schlafenden Kinder nicht durch Schreie geweckt werden sollten oder weil befürchtet wurde, dass es sonst zu weitergehenden Gewalthandlungen seitens des Täters kommt, dann galt das nicht als schutzlose Lage. Auch der Überraschungsangriff war nicht unter Strafe gestellt in der Auslegung durch die Rechtsprechung, weil es hier sozusagen gar nicht erst zur Bildung eines Gegenwillens kam, weil hier also sozusagen keine Willensbeugung stattgefunden hat. Bestimmte Fälle waren also nicht strafbar, und zwar Fälle, die eine schwere Verletzung des Rechts auf, die eben auch eine schwere Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung dargestellt oder darstellten oder darstellen. Umstritten war, wie damit umzugehen ist. Also es wurde da durchaus von verschiedenen Seiten Reformbedarf gesehen, aber es war umstritten, wie damit umzugehen ist. Die einen haben gesagt, das Recht muss nur richtig ausgelegt werden, die Rechtsprechung muss sich ändern. Oder es wurde gesagt, wir brauchen eine kleine Reform, also zum Beispiel der Überraschungsangriff muss auch unter Strafe gestellt werden. Andere wiederum haben gesagt, es handelt sich hier um eklatante gesetzliche Schutzlücken. Ein erkennbares Nein muss genügen für die Strafbarkeit. Das 50. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches aus dem Jahr 2016 hat dann letztendlich den Grundsatz Nein heißt Nein im Sexualstrafrecht verankert. Also aus Sicht derjenigen, die davon ausgingen, hier gibt es eklatante Schutzlücken, diese Schutzlücken geschlossen. Jetzt sind also sexuelle Handlungen dann strafbar, wenn sie gegen den erkennbaren Willen der betroffenen Person vorgenommen werden. Das ist der Grundtatbestand des sexuellen Übergriffs. Es kommt also nicht mehr auf die zusätzlichen Merkmale, Gewalthandlungen und so weiter an. Außerdem wurde auch der Überraschungsangriff unter Strafe gestellt. Hinzu kam, dass der Straftatbestand der sexuellen Belästigung eingeführt worden ist. Bis zur Reform des Sexualstrafrechts war es so, dass sexuelle Belästigung rechtlich nur durch das Beschäftigtenschutzgesetz und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz am Arbeitsplatz verboten war, allerdings nicht generell verboten war und auch nicht unter Strafe gestellt war. Es gab also sexuell bestimmte körperliche Berührungen, die nicht den Grad einer sexuellen Handlung erreichten und deshalb auch nicht unter Strafe gestellt waren als sexuelle Nötigung. Das waren zum Beispiel oder zu diesen körperlichen Berührungen, die nicht als erheblich genug angesehen wurden, gehörten zum Beispiel ein Zungenkuss, der misslungene Kussversuch, der flüchtige Griff zwischen die Beine oder das Streicheln begleiteter Oberschenkel. Dass sowas nicht strafbar ist, ist ins öffentliche Bewusstsein oder in ein breiteres öffentliches Bewusstsein erst aufgrund der Ereignisse in Köln gekommen. Davor ist das schon frauenpolitisch immer mal wieder thematisiert worden, allerdings letztlich eigentlich ohne Folgen. Genau. Außerdem, weiterer Inhalt der Reform war die Schaffung eines Tatbestandes der Straftaten aus Gruppen. Das ist ein Delikt, was sich sozusagen an dem orientiert, was in Köln, also an den Begehensweisen orientierend oder Handlungsweisen orientiert, was in Köln vorgefallen ist. Und es gab Änderungen des Asyl, Verschärfung des Asyl- und Aufenthaltsrechts für Sexualstraftäter. Die Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein ist einstimmig und der Straftatbestand der sexuellen Belästigung sind einstimmig im Bundestag beschlossen worden. Der Tatbestand der Straftaten aus Gruppen ist nur mit den Stimmen der Großen Koalition beschlossen worden. So viel erstmal zu den Inhalten der Reform des Sexualstrafrechts und zu dem, was sich gegenüber der vorherigen Rechtslage geändert hat. Inwieweit hat es sich nun um einen moralpolitischen Rechtsetzungsprozess bzw. um einen moralisch geframten Rechtsetzungsprozess gehandelt? Der Begriff der Moralpolitik wird in der Politikwissenschaft verwendet und unter diesem Begriff werden Entscheidungsprozesse oder werden die Besonderheiten politischer Entscheidungsprozesse thematisiert, denen zum einen ein grundlegender gesellschaftlicher Wertekonflikt zugrunde liegt und bei denen zum anderen auch versucht wird, die politischen Interessen mit moralischen Argumenten durchzusetzen. Also die moralische Rahmung, das moralische Framing. Erläutert am Beispiel des Cannabiskonsums oder der Legalisierung des Cannabiskonsums, heißt das, Cannabiskonsum lässt sich einerseits thematisieren als Gesundheitsproblem oder als eine Frage der Gefährdung des öffentlichen Straßenverkehrs, wenn berauschte Personen Auto fahren oder am Straßenverkehr teilnehmen. Das lässt sich, also das wären sozusagen eher nicht moralisch aufgeladene Argumente. Das Ganze lässt sich aber auch als Problem der Selbstbestimmung thematisieren. Und die Selbstbestimmung ist zum einen ein zentraler Rechtsbegriff, aber natürlich auch ein zentraler moralischer Begriff. Es geht ja so ans Persönliche, wenn uns gesagt wird, das darfst du und das darfst du nicht. Wenn also entscheidend auf die Selbstbestimmung in diesem Prozess, Entscheidungsprozess abgestellt wird, wäre das ein intensiveres moralisches Framing. Inwieweit ist jetzt der Prozess der Reform des Sexualstrafrechts moralpolitisch, ist der moralpolitisch gelaufen bzw. moralisch geframed worden. Zum einen ist eine Rechtsfrage thematisiert worden, nämlich die Frage, ob der Schutz des Rechtes der sexuellen Selbstbestimmung durch die vormalige Rechtslage ausreichend war oder ob es hier eklatante Schutzlücken gab. Das war eine Debatte, die auch in Fachkreisen und, sage ich mal, mit einer gewissen öffentlichen Beteiligung auf einer fachlichen Ebene geführt worden ist. Wir haben ja also sozusagen erstmal eine Ebene, wie man das klar rechtlich argumentieren kann. Da es aber um Sexualität geht und eben auch um Selbstbestimmung geht, haben wir hier natürlich auch wieder eine moralische Aufladung. Also immer, wenn wir über sexuelle Selbstbestimmung sprechen, spielt sozusagen auch die moralische Aufladung über die Selbstbestimmung und weil es um mit Sexualität eben um ein höchstpersönliches Thema geht, auch eine moralische Aufladung eine Rolle. Außerdem ist in dem Prozess thematisiert worden oder die Frage problematisiert worden, ob der Gesetzgeber überhaupt Sexualität regulieren darf. Also ob er so weitgehend regeln darf, wie man sexuell handeln darf oder nicht, dass das Ganze auf eine Gestaltung von Sexualität, also auf die Gestaltung des zu höchst intimen privaten Bereichs hinausläuft. Zum Beispiel hat Fischer in einer seiner Kolumnen in der Zeit gefragt, hat sozusagen die Leserinnen und Leser gefragt, ob und wie die deutsche Strafjustiz dazu beitragen muss, Ordnung in unsere sexuellen Verhaltensweisen, Bezügen, Obsessionen, Träume oder Grenzerfahrungen zu bringen. Ja? Also wie weit darf der Gesetzgeber da eigentlich rein? Der Prozess der Reform des Sexualstrafrechts war also moralisch geframed. Es sind Argumente in Bezug auf moralisch richtiges Verhalten geführt worden. Das sagt jetzt erstmal nur aus, dass das so war. Das sagt nichts über die Legitimität aus, also dass das illegitim ist oder nicht. Denn natürlich lassen sich Themen auf der Ebene moralischer Werte verhandeln, wenn das angemessen ist, wenn es eben auch um moralische Werte geht. Was sind jetzt die Besonderheiten moralpolitische Rechtsetzungsprozesse? Zum einen haben wir eine hohe Politisierung. Das bedeutet, dass das Thema in der breiten Öffentlichkeit als Problem erkannt und diskutiert wird und dadurch ein hoher Problemlösungsdruck entsteht. Denn Politikerinnen und Politiker wollen natürlich auch zeigen, dass sie auf den Willen der Wählerinnen und Wähler eingehen. Außerdem sind bei der Politisierung werden häufig oder können moralische Schocks bedeutsam werden. Moralische Schocks sind singuläre Ereignisse, die eine große moralische Empörung auslösen. Ich muss jetzt vermutlich nicht näher erklären, dass die Silvesternacht von Köln so einen moralischen Schock ausgelöst hat. Sie haben ja vermutlich die Debatten, die darüber geführt worden sind, alle noch vor Augen. Das wäre also sozusagen ein paradigmatisches Beispiel für einen moralischen Schock. Da das Thema so intensiv politisiert ist, ist es für diejenigen, die politisch Entscheidungen herbeiführen, natürlich ausgesprochen attraktiv, das Thema auch auf die politische Agenda zu setzen. Sich also damit auseinanderzusetzen, Gesetzesentwürfe zu erarbeiten, das Thema auch in der politischen Diskussion zu halten. Es ist also dann auch tatsächlich nicht so ungewöhnlich, dass es zur Erarbeitung von Gesetzesentwürfen kommt, einerseits. Andererseits gehen moralisch geframte Rechtsetzungsprozesse auch mit einer ganz großen Gefahr von Entscheidungsblockaden einher. Zum einen, weil ein moralischer Wertkonflikt verhandelt wird. Also es besteht ja keine Einigkeit über das, wie das Problem angemessen zu lösen ist. Und diese Uneinigkeit betrifft ja nicht nur die Bevölkerung und die breite Öffentlichkeit oder die breite Öffentlichkeit, die betrifft natürlich auch die politisch Agierenden. Ja, also hier besteht sozusagen einerseits ein Interesse daran, das Thema im politischen Prozess zu halten. Andererseits ist die Gefahr von Entscheidungsblockaden groß, weil man einfach keine sachlich angemessene Lösung oder keine Einigung findet. Wie sah das jetzt beim Prozess der Reform des Sexualstrafrechts aus? Zunächst wurde die Rechtslage in Deutschland durch das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention vom 11. Mai 2011, problematisiert. Deutschland gehörte daher mit zu den erstunterzeichnenden Staaten. In Artikel 36 der Istanbul-Konvention heißt es oder der verlangt, dass nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen unter Strafe zu stellen sind, womit eben thematisiert war, ob das damalige deutsche Strafrecht, Sexualstrafrecht ausreicht. Das Ganze löste dann vor allen Dingen in den Jahren 2014, 2015 eine intensive fachliche Debatte aus, die ist in juristischen Fachzeitschriften geführt worden, durch Thomas Fischer, Tatjana Hörnle, Monika Frommle zum Beispiel. Es gab Stellungnahmen zum Beispiel des Deutschen Juristinnenbundes, des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Es gab eine Fallanalyse des Bundesverbandes Frauennotrufe und Frauenberatungsstelle, Stellen, die auf Schutzlücken aufmerksam gemacht haben. Das war die sogenannte, also ne, diese Fallanalyse war sozusagen die sogenannte Schutzlückenkampagne. Das war durchaus ein Anreiz, das Thema auf die politische Tagesordnung zu setzen. Zum Beispiel hat die Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grüne eine Aufforderung an die Bundesregierung in den Bundestag eingebracht, die Istanbul-Konvention so umzusetzen, dass nicht einverständliche Sexualität bestraft werden kann. Es gab dann eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Bundestages. In dieser Anhörung von Sachverständigen waren sich die Sachverständigen erstmal einig, dass eine Straf- oder ja, eine Schutzlücke in Bezug auf den Überraschungsangriff besteht. In Bezug auf die anderen Schutzlücken oder möglichen Schutzlücken, die ich vorhin benannt hatte, war man sich sehr uneins, ob hier wirklich Lücken in der Strafbarkeit bestehen oder nicht. Außerdem wurde im Februar 2015 durch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz eine Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts eingesetzt. Die sollte sich nicht nur das Recht der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung angucken, sondern das Sexualstrafrecht insgesamt. Also auch sexuellen Missbrauch von Kindern, Pornografiestrafrecht und so weiter. Parallel dazu wurde dann im Juli 2015 durch das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz ein Referentenentwurf in die Ressortabstimmung gegeben. Ein Referentenentwurf ist ein Gesetzesvorschlag eines Ministeriums, was sozusagen innerhalb der Bundesministerium mit dem Bundeskanzleramt abgestimmt wird, mit dem Ziel, dass die Bundesregierung diesen Entwurf als Gesetzesentwurf in den Bundestag einbringt. Dieser Entwurf sah vor, dass der damalige Paragraph 179 Strafgesetzbuch um die Strafbarkeit des Überraschungsangriffs erweitert wird und um die Strafbarkeit von Fällen erweitert wird, wo das Tatopfer ein empfindliches Übel befürchtet. Hier sollten also sozusagen zwei Schutzlücken geschlossen werden. Nach außen hin ist dann erstmal nichts weiter passiert. Das war im Juli 2015. Also bis zur Silvesternacht in Köln ist dann im Prozess nach außen hin erstmal nichts weiter passiert. Es hätte also gut so sein können, dass sich die Reform sozusagen verläuft, dass also zum Beispiel die Expertenkommission tagt, irgendwann gegen Ende der Wahlperiode zu einem Ergebnis kommt und dann gar nicht mehr genug Zeit ist, dass daraus ein Gesetzesentwurf geschmiedet wird, der dann auch noch durch den Bundestag kommt. Das hatten wir zum Beispiel bei der Expertenkommission zur Reform der Tötungsdelikte. Es hätte auch passieren können, dass sozusagen dieser Referentenentwurf zum Gesetzesentwurf wird, auch durch den Bundestag geht und wir dann eine kleine Reform gehabt hätten und sich die Sache damit erledigt hätte. Dann wäre gesagt worden, wir haben doch die Reform, jetzt brauchen wir über die anderen Sachen nicht mehr zu reden. Dann aber ereignete sich die Silvesternacht von Köln 2015, 2016, die eben einen enormen Politisierungsschub ausgelöst hat. Und zwar nicht nur in der Debatte um das Sexualstrafrecht, sondern auch in der Flüchtlingsdebatte. Daraufhin wurde dann im April 2016 der Referentenentwurf mit der kleinen Reform durch die Bundesregierung in den Bundestag als Gesetzesentwurf eingebracht. Ungefähr drei Wochen später, im Mai 2016, nahm der Bundesrat zu diesem Gesetzesentwurf Stellung und forderte ganz klar eine weitergehende Regelung. In der Stellungnahme des Bundesrates heißt es, dass konsequent der Grundsatz Nein heißt Nein umgesetzt werden soll, dass die sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt werden soll und dass geprüft werden solle, wie die Begehung von Straftaten aus Gruppen heraus unter Strafe gestellt werden könne. Und bezüglich dieser Straftaten aus Gruppen heraus hat der Bundesrat ausdrücklich auf die Ereignisse in Köln Bezug genommen. Zwischenzeitlich hatte sich auch innerhalb aller Fraktionen des Bundestages ein Konsens zur Nein-heißt-Nein-Lösung gebildet und auch ein Konsens dazu gebildet, dass die sexuelle Belästigung unter Strafe zu stellen ist. Außerdem hatte sich innerhalb der Großen Koalition ein Konsens darüber gebildet, dass Übergriffe aus Gruppen unter Strafe gestellt werden sollen und dass es auch zur Verschärfung des Asyl- und Aufenthaltsrechts kommen soll. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung mit der kleinen Lösung wurde dann im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz bei der Sachverständigenanhörung wesentlich ergänzt, also genau genommen eigentlich grundlegend überarbeitet, nämlich zu der Gesetzesfassung, die wir jetzt haben. Und diese Gesetzesfassung ist dann letztlich auch beschlossen worden. Das ist sehr ungewöhnlich, ne, dass im Ausschuss oder quasi über den Ausschuss, über die Sachverständigenanhörung so eine grundlegende Überarbeitung passiert. Und hier liegen sicherlich auch einige Probleme, dass man sicher auch eine intensive Detailkritik an den Regelungen führen kann. Was wir aber erstmal in Bezug auf den moralpolitischen Rechtsetzungsprozess festhalten können, ist, dass hier typische Faktoren, vor allen Dingen der moralische Schock von Köln, wirksam geworden ist. Und dass wir, auch wenn das sicher bitter ist, feststellen müssen, dass es ohne Köln eine Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein im Strafrecht und eine Strafbarkeit sexueller Belästigung vermutlich nicht gegeben hätte. Und es hätte auch nicht diesen Straftatbestand der Straftaten aus Gruppen herausgegeben. Also die Reform des Sexualstrafrechts, so wie wir es jetzt haben, denke ich, beruht wirklich auf den Ereignissen von Köln, wenn man sich diesen Prozess im Detail anguckt. Das ist aber erstmal nur eine Aussage über das Wie dieses Prozesses. Wie ist es gelaufen? Warum ist es tatsächlich dann dazu gekommen, dass das Gesetz so geworden ist, wie es jetzt ist? Das ist noch keine Aussage darüber, wie die Inhalte der Reform zu bewerten sind. Zu der Frage komme ich jetzt. Also die Ergebnisse dieses Prozesses können moralisierend, sachlich unangemessen sein, sie können aber auch sachlich angemessen sein. Wie sieht es damit aus? Handelt es sich um moralisierendes Recht oder nicht? Unter dem Stichwort moralisierendes Recht wird eine grundlegende Aufgabe des Rechts verhandelt. In unserer Rechtskultur, rechtsphilosophisch, verfassungsrechtlich, gehen wir davon aus, dass es Aufgabe des Rechts ist, gleiche Freiheit im Miteinander zu gewährleisten. Das heißt, das Recht grenzt Freiheitsbereiche aller Bürgerinnen und Bürger gegeneinander ab, mit dem Anliegen, dass sozusagen innerhalb dieser Freiheitsbereiche die Einzelnen frei darüber entscheiden können, was sie tun und lassen und dass sie auch dementsprechend handeln können. Und das dürfen sie so lange, wie sie nicht in andere Freiheitsbereiche übergreifen, also die Freiheitsrechte anderer Personen verletzen. Diese Idee der Aufgabe des Rechts ist durchaus Ausdruck eines sozialethischen Minimums, also moralische oder ethische Auffassungen darüber, was Recht zu regulieren hat und was nicht. Zweiter Aspekt, Recht darf dabei nicht moralisieren. Das heißt, es darf die Freiheit der Einzelnen nur einschränken, um die Freiheitsrechte der anderen zu bewahren. Es darf diese Freiheitsbereiche nicht einschränken, nur um zum Beispiel einer herrschenden Sozial- oder Sexualmoral zum Durchbruch zu verhelfen. Ein Beispiel, was sozusagen gegen diesen Grundsatz verstieß, war, das ist sozusagen das zum Glück historisch überholte, aber klassische Beispiel der Strafbarkeit einvernehmlicher homosexueller Handlungen von Männern. Wenn homosexuelle Handlungen oberhalb der normalen Schutzaltersgrenzen im Einvernehmen miteinander vorgenommen werden, dann haben wir kein Freiheitsproblem, ja, weil sich dann die Beteiligten eben im Konsens dafür entschieden haben, Sexualität zu leben. Das Verbot männlich-homosexueller Handlungen beruhte auch letztendlich nicht auf der Verletzung von Freiheitsrechten, sondern darauf, dass hier die herrschende Sexualmoral verletzt worden ist, dass das als unsittlich galt. Und das ist tatsächlich auch ausdrücklich in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus den 1950er Jahren gesagt worden. Da hatten sich, ich glaube, damals zwei Personen mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Strafbarkeit einvernehmlicher männlicher homosexueller Handlungen gewandt. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Verfassungsbeschwerden als unbegründet abgelehnt und ein Kernsatz der Entscheidung ist, gleichgeschlechtliche Betätigung verstößt eindeutig gegen das Sittengesetz. 1950er Jahre, ganz klar ein Moralstrafrecht oder moralisierendes Strafrecht. Wie ist das jetzt mit der Reform des Sexualstrafrechts? Ich gehe davon aus, dass die Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein und die Strafbarkeit der sexuellen Belästigung Schutz der sexuellen Selbstbestimmung darstellen, nämlich der Freiheit von uns allen zu sagen, wann, wo, mit wem, unter welchen Umständen und auf welche Weise wir Sexualität leben wollen. Das ist also ganz klar der Schutz des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Das heißt, hier wird nicht moralisierend in Freiheitsrechte eingegriffen, sondern Freiheitsrechte werden geschützt. Das ist nicht nur nicht moralisierend, das entspricht auch einer Schutzpflicht des Staates. Die sexuelle Selbstbestimmung ist ein Grund- und Menschenrecht oder das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist ein Grund- und Menschenrecht, wo der Staat in der Schutzpflicht ist, weil er hier in einem Bereich in einem Freiheitsbereich, wo wir einfach auch sehr verletzlich sind, persönlich sehr verletzlich sind, eben die Einzelnen unterstützen muss. Wie ist es mit dem Vorwurf, dass hier ein sachlich unangemessener Übergriff ins Private erfolgt? Denn Natürlich werden hier private Verhaltensweisen geregelt, nämlich auf welche Weise sexuelle Annäherungen möglich sind und auf welche Weise nicht. Der Vorwurf, der hier üblicherweise erhoben wird, ist, dass ja die Fälle problematisch sind, in denen der Widerstand des Partners gerade durch sexuelle Handlungen überwunden oder aufgehoben werden soll, wo sozusagen die Verführungswirkung sexueller Handlungen wirksam werden soll. Hierzu ist aus meiner Sicht zu sagen, dass es das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung natürlich auch im privaten Bereich gilt, natürlich auch gegenüber dem eigenen Partner, gegenüber der eigenen Partnerin gilt. Und dass es auch hier auf die Einverständlichkeit sexueller Begegnungen ankommt. Sobald ein klarer Gegenwille erkennbar ist oder sobald klar Nein gesagt wird und das tatsächlich auch so gemeint wird, nach allem, was man in dieser Beziehung so weiß, sollte das Aufhören selbstverständlich sein. Ich muss sagen, ich bin eigentlich eher irritiert, dass man das immer wieder betonen muss. Mir scheint es hier bei diesem Einwand irgendwie, ich habe den Eindruck oder den Verdacht, dass hier noch der Mythos über weibliche Sexualität wirksam wird, dass, wenn sie Nein sagt, dass sie eigentlich Ja meint. Und dass man sie nur noch ein bisschen überreden muss, bis sie dann wirklich mitmacht. Mir scheint also, dass wir hier eigentlich ein Problem innerhalb unserer sexuellen Kultur haben, wo wir einfach lernen müssen und praktizieren müssen, Konsens lustvoll herzustellen, also wirklich Sexualität über Konsens zu leben und wo auch klar sein sollte, ja, wo wir auch lernen sollten, Grenzen klar zu kommunizieren und auch zu respektieren, wenn sie kommuniziert werden. Es handelt sich aber nicht um moralisierendes Strafrecht. Was sich allerdings problematisieren lässt, ist dieser Straftatbestand des Begehens von Straftaten aus Gruppen. Allerdings handelt es sich hier nicht um moralisierendes Strafrecht, sondern das Problem ist eine Verletzung des Schuldprinzips, womit dieser Straftatbestand verfassungswidrig ist. Der wird auch in den fachlichen Debatten sozusagen ja eigentlich relativ einhellig unter diesem Aspekt, unter anderen Aspekten, aber auch unter diesem Aspekt problematisiert. Was ist hier mit dem Verstoß gegen das Schuldprinzip gemeint? Schuldprinzip, das ist verfassungsrechtlich verankert und bedeutet also nach der herrschenden Auslegung des Bundesverfassungsgerichts. Und das bedeutet, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn der Täter, die Täterin auch etwas dafür kann, wenn ihm oder ihr die Tat persönlich vorwerfbar ist. Bei der Beteiligung an Gruppen ist jetzt folgende Verhaltensweise strafbar. Eine Person wird oder mehrere Personen werden aus einer Gruppe heraus bedrängt, um Straftaten an diesen Personen zu begehen. Das können irgendwelche Straftaten sein, das können auch Diebstähle sein zum Beispiel. Und die Beteiligung an einer solchen Gruppe soll dann strafbar sein, wenn aus dieser Gruppe heraus eine Sexualstraftat begangen wird. Und zwar unabhängig davon, ob der Beteiligte, der dann bestraft wird, etwas von dieser Sexualstraftat wusste oder fahrlässig nicht wusste. Ja, also das kann sich für diese Person als vollkommenen Zufall darstellen, ob da aus dieser Gruppe heraus eine Sexualstraftat begangen wurde oder nicht. So einen Zusammenhang unter Strafe zu stellen, wäre überhaupt nur zu rechtfertigen vor dem Hintergrund des Schuldprinzips, wenn die Bedrängung von Personen aus Gruppen heraus typischerweise damit verbunden wäre, dass Sexualstraftaten begangen werden. Das lässt sich allerdings so nicht sagen. Wir kennen zwar sozusagen auch aus der jüngeren Geschichte das Antanzen von Personen, die dann damit enden, dass das Portemonnaie oder das Handy weg ist. Allerdings kann man nicht sagen, dass es tatsächlich dann immer auch zu Sexualstraftaten kommt. Ja, also insofern haben wir einen Verstoß gegen das Schuldprinzip. Allerdings haben wir hier tatsächlich auch eine Regelung, die auf der moralischen Empörung von Köln beruht und wo der Gesetzgeber dann letztendlich über das Ziel des sachlich Angemessenen hinausgeschossen ist. Man kann, ich hatte es vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, jetzt auch die Regelung zur Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein und zur sexuellen Belästigung, Strafbarkeit sexueller Belästigung, einer Detailkritik unterziehen. Das würde an dieser Stelle zu weit führen. Grundsätzlich möchte ich erst mal festhalten, diese Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein und die Strafbarkeit sexueller Belästigung sind ein angemessener Schutz des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung als Grund- und Menschenrecht. Dann komme ich zur letzten Frage, und zwar zu der Frage, ob moralische Skandalisierung oder Skandalisierung, das Hervorrufen moralischer Empörung, legitim ist, um sachlich angemessene Reformen durchzusetzen und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Die Reform des Sexualstrafrechts beruht ja jetzt auf unterschiedlichen Skandalisierungen, moralischen Empörungen. Zum einen die Schutzlückenkampagne, also diejenigen, die die Schutzlücken thematisiert haben, zum Beispiel die Stellungnahmen des Deutschen Juristinnenbundes oder aber die Fallanalyse des Bundesverbandes Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen, die haben ja Fälle thematisiert, wo es sozusagen ein Skandal ist, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung nicht geschützt war. Das ist also eine Form von Skandalisierung auch gewesen. Dann hatten wir die Empörung über die Moralisierung durch Recht, die ja auch eine berechtigte Empörung sein kann, wenn Recht nämlich unzulässig moralisiert. Und wir hatten die moralische Empörung aus flüchtlingsfeindlichen, fremdenfeindlichen Motiven oder die wesentlich auch durch flüchtlingsfeindliche Motive geprägt war nach der Silvesternacht von Köln. Und dies führte, wie wir gesehen hatten, einerseits zu zutreffenden Regeln oder diese ganze Debatte, das Zusammenwirken all dieser Momente, wobei halt die Silvesternacht von Köln nochmal einen entscheidenden Impuls gegeben hat, führte einerseits zu zutreffenden Regelungsgehalten, andererseits zu unsachgemäßen Regulierungen. Ja, wann ist es jetzt also legitim, Rechtspolitik also durch Skandalisierung, durch moralische Empörungen voranzutreiben? Ich würde vorschlagen, hier zu differenzieren. Also ich denke, dass moralische Empörung berechtigt sein kann, wenn es um die Verletzung der Garantie des sozialethischen Minimums durch Recht geht. Wenn also wirklich eklatante Lücken bei der Gewährleistung von Grund- und Menschenrechten aufgedeckt werden. Ich denke, es ist auch legitim zu skandalisieren, wenn es um ungerechtfertigte Moralisierung durch Recht geht. Also wenn die Strafbarkeit männlich einvernehmlicher homosexueller Handlungen skandalisiert wird, ja, finde ich das gerechtfertigt, das ist ja auch gemacht worden. Weiteres Beispiel, als der massenhafte sexuelle Missbrauch an Institutionen, an katholischen Institutionen, Institutionen der Reformpädagogik, in Sportverbänden thematisiert worden ist. Ja, hier haben wir ja sozusagen ganz eklatante Lücken bei der rechtsstaatlichen Verfolgung von sexuellem Missbrauch, sind dadurch ja aufgedeckt worden. Und das ist tatsächlich auch in der Sache ein Skandal. Das halte ich für berechtigt. Für unberechtigt halte ich solche, oder illegitim halte ich solche Empörungen, Skandalisierungen, wenn ein derartiger sachlicher Bezug fehlt. Wenn es sich also um reine Polemik handelt, wenn persönlich nur noch persönlich diffamiert wird, pauschal antifeministische Äußerungen fallen mir da in letzter Zeit auf, oder aber eben auch rassistische, fremdenfeindliche Motive. Konkret in Bezug auf die Reform des Sexualstrafrechts: Solange hier ein Sachbezug zur Debatte gewahrt wurde, halte ich es für gerechtfertigt, dass die Schutzlücken auch skandalisiert wurden. Also dass Fälle auf den Tisch gebracht wurden, wo sozusagen ins Auge sprang, dass das nicht sein kann, dass die nicht strafbar sind. Ich halte es grundsätzlich auch für berechtigt, Moralisierung durch Recht, durch Eingriff ins Private der Sexualität zu problematisieren, wenn es denn dann halt sachlich ausdiskutiert wird. Was ich allerdings fand, was wirklich äußerst unberechtigt war, und das ist mir vor allen Dingen an den Zeitkolumnen von Thomas Fischer aufgefallen, dass die extrem polemisch waren, persönlich diffamierend waren. Ja, also ein Beispiel, eine Überschrift einer Kolumne war: An der Sexfront herrscht Raserei, eine Gesellschaft in Angst rettet sich in Verfolgungsfantasien. Ja, also manchmal wusste ich dann gar nicht so recht, wann kommt jetzt hier eigentlich das sachliche Argument. Also das kam dann meist auch irgendwann, aber diese Kolumnen waren eben zutiefst geprägt von derartig persönlichen, übergriffigen Äußerungen. Und für unberechtigt halte ich auch diese fremdenfeindliche, flüchtlingsfeindliche oder diese Verknüpfung mit der Flüchtlingsdebatte, die letztendlich auch zu flüchtlingsfeindlichen, fremdenfeindlichen Motivationen bei der Reform des Sexualstrafrechts geführt haben. Ich komme zum Schluss. Ich würde also sagen, stelle fest, dass die Reform des Sexualstrafrechts ein moralisch geframter Rechtsetzungsprozess war, der auf angemessenen und unangemessenen Skandalisierungen beruhte und zu teils sachlich angemessenen, aber auch sachlich unangemessenen Regelungen geführt hat. Ich denke deshalb, dass, obwohl die Reform natürlich wesentlich auf sozusagen faktisch auf den Ereignissen der Silvesternacht von Köln beruht, die Reform in ihren sachlich gerechtfertigten Gehalten nicht mit dem Vorwurf der Moralisierung entwertet werden sollte. Hier ist vielmehr wirklich im Detail zu gucken, was ist sachlich gerechtfertigt, was nicht. Und das schließt natürlich die notwendige sachliche Rechtskritik hinsichtlich ungerechtfertigter Inhalte ein. Außerdem würde ich mir eigentlich wünschen, dass auch noch mal genau geguckt hat, wer hier eigentlich moralisch empört hat und aus welchen Gründen moralisch empört wurde. Und dass man wirklich genau hinschaut, ob der sachliche Bezug gewahrt bleibt, wenn skandalisiert wird, wenn moralisch empört wird. Ja, also diese Skandalisierungen können ja wichtig sein, um überhaupt Rechtsetzungsprozesse voranzutreiben, die in der Sache wichtig sind. Sie können aber Diskussionen auch eskalieren lassen und in die vollkommene Unsachlichkeit führen. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Dr. Anja Schmidt von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg über die Frage, ist die Reform des Sexualstrafrechts Moralpolitik? Ihren Vortrag hat sie an ihrer Universität gehalten am 23. Januar 2018. Falls ihr nochmal was nachhören wollt, ihr findet ihn natürlich wie immer online unter deutschlandfunknova.de/hörsaal. Und dort auch jede Menge anderer spannender Vorträge aus dem Hörsaal. Stöbern lohnt sich da. Und morgen Abend gibt's dann bei uns den Vortrag der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Gollen. Sie spricht darin über die literarische Bearbeitung der Themen Nacht und Drogen. Eva Gollen hat jede Menge Zitate und Belege zu bieten. Und eins von Gottfried Benn hat sie als Titel für ihren Vortrag ausgewählt. O Nacht, ich nahm schon Kokain. Das hört ihr dann morgen Abend bei uns ab 18 Uhr im Hörsaal. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.